Hier, hallo und willkommen zu einer neuen Sendung Engelsgeflüster auf der Radiofabrik. Die Radiofabrik könnt ihr hören auf 107,5 und 97,3 oder auf radiofabrik.at einfach den Livestream anhören. Engelsgeflüster, was ist das für eine Sendung? Wir sind Engelsgeflüster mit dem schönen Untertitel Die Ausgeburten ihres Kopfes sind ihnen über den Kopf gewachsen. Ein Friedrich Engels Zitat, daher auch das Titel von der Sendung Engelsgeflüster. Sehr viel Esoterik-Kritik, aber auch schon mit dem gewissen gesellschaftspolitischen Touch. Über das werden wir dann später in der Sendung nochmal sprechen. Und wer sich unsere Sendungsthemen anschaut, die dann reichen von Religion über Liebe zu alles Mögliche, was gibt es zu Esoterik, zu was und so weiter. In der letzten Sendung haben wir uns mit der EU auseinandergesetzt. Ist auch nicht unbedingt das klassische esoterische Thema, aber eben passend doch irgendwie zum Untertitel im Sinne von, die EU, ein Bündnis von Nationalstaaten, tun sie irgendwie zusammen und zerstreiten sie dann doch irgendwie, können sie nicht darauf einigen, um was es gehen soll. Also eine Ausgeburt ihres gemeinsamen Interesses und oder doch eben nicht. Und wenn die alten Sendungen interessieren von uns, der kann das sie nachher auf unserem Blog, einfach nach Blog Engelsgeflüster Radiofabrik googeln oder auf der cba.fro.at. Das ist die Website, die österreichische Website, auf der man ganz allgemein Sendungen vom freien Radio nachhören kann. Ja, so viel zu dem. Heute übrigens tut mir das leid für alle, die gehofft haben, dass dem Duo Stefan und Ruth und Stefan zuhören können. Das Engelchen Ruth ist ausgeflogen. Also schöne Grüße an Ruth aus Salzburg. Also nur das Engelchen Stefan anwesend. Dafür mit etwas mehr Musik, damit man sich das Ganze auch halbwegs anhören kann. Und um was soll es heute gehen? Es ist schon ein bisschen angekündigt worden, auch heute wieder mehr ein bisschen dieser gesellschaftspolitische Touch. Es geht nämlich um eigentlich wie meistens um ein aktuelles Thema, nämlich um Venezuela. Warum jetzt genau Venezuela? Aktuell ist das Thema auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass sie irgendwer, der sich Nachrichten anhört oder Zeitungen liest, dem Thema entkommt. Das Thema Venezuela brodelt ja eh schon seit einigen Monaten mit unterschiedlichsten Meldungen so vor sich hin. Also ich habe jetzt nochmal kurz einmal vorher nachgeschaut, was jetzt so die aktuellen Themen sind. Also was ja ganz aktuell war im Moment, war dieses Thema. Was geht es konkret in Venezuela? Wo ist da gerade der Streit? Es geht um die Auseinandersetzung zwischen Maduro, dem mehr oder weniger aktuellen Präsidenten von Venezuela und Guaido, die selbsternannten Präsidenten, alles unter Anführungsstrichen, so jetzt weder der aktuelle Präsident noch selbst gewählte oder selbsternannte Präsident jetzt irgendwie bedeuten, dass ich mich auf die eine oder andere Seite stelle. Wie man sie zu den Zwaren stellen soll, kommt dann hoffentlich in der Sendung mit ein paar Argumenten heraus. Auf jeden Fall um die Auseinandersetzung geht es, um die Einmischungen bzw. die Aktionen, Sanktionen, die Positionen von anderen Staaten zu dieser Auseinandersetzung. Und um was geht es da gerade aktuell so? Naja, die Woche oder die letzte Woche war das Thema Guaido, also der selbsternannte Präsident, will einen Militärputsch machen, sagt, er hat das Militär hinter sich. Dann ist wieder die Frage, na, offensichtlich hat er es dann doch wieder nicht, aber offensichtlich ist der Konflikt schon so weit gediegen, dass es auch die Frage ist, ob nicht gewisse Player einen Bürgerkrieg in Kauf nehmen wollen. Ein bisschen früher hat es dieses Thema gegeben, also es gibt ja das Thema der Sanktionen und der Auseinandersetzung zwischen Venezuela und den USA. Also da auch ganz aktuell, die USA will eben auch die Militärs in Venezuela dazu bringen, dass sie sich von Maduro abwenden und dem Guaido zuwenden. Also der Vizepremier Pence sagt dann auch sowas wie, es soll Hilfen für Flüchtlinge geben, ein Paket für Wirtschaftshilfen und so weiter. Alles eben aus der ausgesprochenen Motivation, einen Regime Change, also einen Regierungswechsel herbeizuführen. Und es gibt da dann so schöne Sachen wie, das habt ihr sicher auch mitbekommen, um die Hilfslieferungen nach Venezuela, wo dann von der anderen Seite gesagt wird, naja, was ist das eigentlich für ein Schurkenstaat Venezuela, der die Hilfslieferungen nicht annimmt, der USA, wo die eigene Bevölkerung hungert, obwohl eigentlich da diese Lieferungen an der Grenze Venezuela-Kolumbien zur Verfügung stehen und eben dieser böse Präsident die Lieferung nicht reinlässt. Auf der anderen Seite dann die Aussagen von Maduro, der wieder sagt, naja, Hilfslieferungen schön und gut, aber wer weiß, was da drin ist. Plus behauptet er halt dann oder sagt dann, naja, das sind Hilfslieferungen, die wiederum von Guaido nur verteilt werden, also eigentlich nur Propagandainstrument. Ich habe mir das nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Spannend ist bei dem Thema, also bei diesen Hilfslieferungen, das Rote Kreuz wiederum hat sie ganz offiziell von den Hilfslieferungen der USA distanziert, weil, das ist eigentlich auch ganz spannend, sie nur Hilfslieferungen unterstützen, die über sie laufen. Weil das Problem ist irgendwie, wenn das Rote Kreuz solche Hilfslieferungen von bestimmten Staaten an andere Staaten unterstützt, dann ist das so eine Verletzung des Neutralitätsgebots und der Nichteinmischung vom Roten Kreuz. Die sagen jetzt so nach dem Motto, ja wenn, dann gibt es Hilfslieferungen über uns, aber wir unterstützen nicht zum Beispiel die USA mit Hilfslieferungen nach Venezuela, weil fürs Rote Kreuz klar ist oder es leicht abzulesen ist, dass da, dass es da um eine Einmischung geht, dass es um eine Positionierung in einem politischen Konflikt geht. Ja, um was soll es dann also in dieser Sendung gehen? Venezuela, das ist klar. Aber weniger der Anspruch, einmal ganz genau zum Schauen, die Geschichte Venezuelas, wie hat das da alles funktioniert, wie haben sie diese Player aufgestellt und so weiter, sondern vielmehr darüber, was kann man über diesen Konflikt in Venezuela eigentlich so lernen, über das normale Agieren von Staaten in dieser Welt, über Staatenkonkurrenz, über Wirtschaft, genau. Und bevor ich da nur länger die Ohren ablabere, spielen wir doch gleich mal ein Lied. Ich habe mir da auch ganz, ganz viel Arbeit gemacht und habe mir einfach diesmal nur Musik von Muse gesucht und hoffentlich aber auch Liedtitel, die irgendwie inhaltlich passen. Also das erste Lied von Muse, was ich in dem Fall spiele, ist Propaganda und ja, einfach nur im Dessen, weil es gibt irgendwie Propaganda von beiden Seiten und irgendwie ist das alles ein bisschen schwer zu durchschauen und zu wissen, wer denn da eigentlich wenn man sich da eigentlich näher fühlen soll, was denn da eigentlich so stimmt. Willkommen zurück zu Engelsgeflüster, willkommen zurück zur Propaganda auf der Radiofabrik. Heute die esoterik-kritische Sendung Engelsgeflüster mit dem gewissen gesellschaftskritischen Touch. Dieses Mal geht es um das Thema Venezuela. Vor der Musik habe ich schon mal angekündigt, es geht mir jetzt weniger darum, irgendwie die Geschichte Venezuelas ganz genau durchzukauen oder sich anzuschauen, naja, wie ist das jetzt zwischen Maduro und Guaido, also die Auseinandersetzungen zwischen den zwei Präsidenten, die Venezuela hat, zum Schauen, na, wer ist denn eigentlich legitimerweise gewählt worden, hat es da irgendwelche Wahlfälschungen geben und so weiter und so fort, sondern ich habe mir da so zwei, drei Fragen rausgesucht, die man sich vielleicht bei dem Konflikt, der ja auch ganz viel medial ausgetragen wird, wo man sich mal anschauen kann, was kann man denn da über den Konflikt denn eigentlich ganz generell über die Welt im Sinne von wie Staaten miteinander interagieren und wie diese Wirtschaft funktioniert, wie kann man da was drüber lernen. Und die erste Frage, wo ich mir gedacht habe, na, das ist vielleicht ganz spannend, warum ist denn eigentlich Venezuela, warum ist das jetzt gerade dieser Konflikt in Venezuela jetzt so ein Riesenthema für Medien und westlichen Staaten wie die USA, EU und so weiter und so fort. Warum ist da jetzt auf einmal jede Eskalation, jeder Tote, jeder Verletzte da eigentlich es wert, dass man da quasi stündlich darüber berichtet oder ständig neue Sanktionen macht, weil dass es in dieser Welt Staaten gibt, in denen, keine Ahnung, jetzt nochmal als Beispiel, Menschen verhungern oder hungern, weiß jetzt nicht, ob in Venezuela Menschen verhungern, aber dass Menschen in Venezuela hungern, das liest man in jedem Artikel, ob das stimmt oder nicht. Aber es ist klar, es gibt Staaten auf dieser Welt, in denen Menschen hungern und verhungern. Aber das ist nur lange kein Grund, dass über die ständig berichtet wird. Also das kann nicht der Grund sein, warum Venezuela jetzt so das Riesenthema ist. Ist es vielleicht deswegen, weil es viel Arbeitslosigkeit gibt, die Leute in Armut sind, dass die Reichtumsverteilung ganz auf der Seite derjenigen ist, die, also dass der Reichtum in der Hand weniger liegt. Das kann es eigentlich auch nicht sein. Gibt es auch ganz viele Staaten, wo das ganz ähnlich ist, wo das vielleicht bei manchen schlimmer ist, vielleicht ein bisschen weniger schlimm, aber das ist nur lang kein Grund, dass man ständig in den Medien steht oder dass die USA da oder die EU da ständig irgendwelche Sanktionen organisiert. Was halt so eine verbreitete Position ist, warum, oder was medial ganz oft zum Lesen ist, warum jetzt Venezuela so ein Spezialfall dieser Staatenwelt ist, ist die Frage der Gewalt. Weil das wird also so, in Venezuela ist es so, dass es gewalttätige Auseinandersetzungen gibt zwischen Menschen, die auf der Straße sind, die demonstrieren, und dann gibt es halt da Gewalt gegen von Demonstrierenden gegen die Polizei oder gegen das Militär, beziehungsweise eben die Angst, dass es zu einem Bürgerkrieg kommt. Und da kann man sich die Frage stellen, ist es denn so, dass Venezuela so ein Spezialfall, so ein Staat ist, über den viel berichtet wird, der viel Kritik abbekommt, deswegen, weil da Gewalt auf einmal im politischen Miteinander passiert. Und genau, um diese Frage, ist es jetzt die Frage der Gewalt, wenn ein Staat Gewalt gegen die eigene Bevölkerung anwendet, ist das der Grund, warum Venezuela so ein Schurkenstaat auf einmal in Medien und von anderen Staaten ist. Und da nur zur Info, wenn ich jetzt das so ein paar Gedanken dazu sage oder man sich überlegt, kann das denn wirklich der Grund sein, und ich dann Beispiele bringe für Formen der Gewalt, geht es da jetzt nicht darum, dass ich will mich da jetzt gar nicht im ersten Moment positionieren, was ich von dieser Art von Gewalt halte, aber nochmal aufzusagen, dass, und das ist die These, dass Gewalt eines Staates allein sicher nicht der Grund dafür sein kann, dass er zu einem Schurkenstaat gemacht wird von anderen Staaten oder von Medien. Weil das Erste, was man schon mal sagen kann, ja, Staaten und Gewalt, das ist untrennbar miteinander. Klar, nicht jeder Staat ist jetzt so unterwegs, dass es bei Demonstrationen ständig Auseinandersetzungen gibt, dass es da Tränengas gibt, dass vielleicht da Menschen erschossen werden. Da gibt es eigentlich ja einige davon, ja, aber zum Beispiel in Europa kennt man das weniger. In Frankreich wiederum, naja, bei den Gelbwesten, da hat es schon einigermaßen viel Verletzungen gegeben. Aber klar ist, das ist nicht das, was im Normalfall passiert. Aber da gibt es eine andere Art von Gewalt, weil klar ist, wenn in Österreich, keine Ahnung, wer versucht, was zu klauen, in einem Spar, in einem Billa, wo auch immer geht, und sich was mitnehmen will, dann kommt die Polizei und nimmt den fest. Und wer sich dagegen wehrt, gegen den wird halt eine Art von, wird Gewalt ausgeübt. Dessen Wille, etwas zu klauen, ohne eingesperrt zu werden, ohne Konsequenzen zu fürchten, dessen Wille wird halt mit Gewalt gebrochen. Also jetzt, wie gesagt, gar keine Positionierung zum Inhalt oder zum Zweck dieser Art von Gewalt, aber klar ist, auch in Österreich geht nicht ohne Gewalt, dafür gibt es ja Polizei und Militär. Und insofern gibt es diese Aussagen, diese Aussage, Gewalt darf und kann nie Mittel der Politik sein, das habt ihr sicher schon öfters einmal gehört. Und das wird auch von ganz vielen verschiedenen Leuten irgendwie so erzählt. Also da gibt es einerseits Politiker, Politikerinnen, die sagen sowas, keine Ahnung, wenn man sich G8-Gipfel erinnert in Deutschland, da sagt dann die Politik gegenüber einem schwarzen Block, Gewalt darf nie Mittel der Politik sein. So heißt es, keine Ahnung, was Gewalt gegen Polizei oder Steine werfen oder sowas. Das darf nie sein, weil, und Argumentation warum, weil Gewalt generell böse ist. Oder man hat es von radikalen Pazifistinnen, aber auch von ganz normalen Bürgern und Bürgerinnen, die dann halt sagen, naja, egal um was es geht, Gewalt darf keine Lösung sein. Und in Medien eben auch in Bezug auf Venezuela kann man sowas natürlich oft lesen. Und mit dem Beispiel, was ich schon vorher gebracht habe, ehrlich ist es nicht, weil Gerade Politiker, Politikerinnen, die vielleicht in einer Regierung vom Staat sind, die wissen ganz genau, warum es Polizei und Militär haben. Ja, damit halt Menschen, die gegen die Gesetze sind, die Gesetze brechen oder sie gegen, notfalls gegen andere Staaten auseinandersetzen können. Also Gewalt ist ein ganz normales Mittel der Politik. Das ist so. Und in Wirklichkeit, wenn wir sagen, Gewalt ist kein Mittel der Politik, müsste man sagen, naja, wenn man das wirklich so, wenn man die Aussage ernst nimmt, müsste man sagen, naja, dann muss man irgendwas anderes haben wollen als ein Staat. Weil ein Staat schafft Gesetze und was passiert, wenn Gesetze gebrochen werden? Naja, dann wird wahrscheinlich Gewalt angewandt. Und ein Staat hat Grenzen und Grenzen sind halt genau dafür da, dass nicht Menschen einfach rein und rauslaufen können. Und wieder hindert er die dran? Naja, mit Gewalt. Das ist dann auch keine Kritik an Staat oder sowas, sondern einfach nur sagen, wer behauptet, Gewalt darf kein Mittel der Politik sein, der muss dann halt in Kauf nehmen, dass man sie gegen sehr viel Normalität in dieser Welt, sprich jede Art von Staat, wendet. Gut. Aber es gibt ja, kann man sagen, es gibt Menschen, die gehen nicht so weit und sagen, naja, Gewalt, das muss man sich anschauen, wenn es rechtlich geregelt ist, wie zum Beispiel Österreich, wer Gesetze bricht, wird eingesperrt. Wenn Gewalt in Polizei und Militär rechtlich geregelt sind, dann ist auch Gewalt legitim. Und dann wäre das Argument zu Venezuela, naja, und dieses beispielsweise, wenn eine Demonstration zerschlagen wird oder sowas, das ist rechtlich nicht legitimiert. Oder ich habe da einen Artikel gelesen, dass Venezuela, keine Ahnung, ob das stimmt, einen ganz schlimmen Geheimdienst hat, wenn da irgendwie ohne der Befolgung von Gesetzen Menschen misshandelt werden, dann ist das rechtlich nicht in Ordnung. Aha, also hängt die Beurteilung von Gewalt daran, ob es irgendwie rechtlich legitimiert wird. Und da muss man sagen, das ist es auch nicht. Jetzt einmal umgekehrt am Beispiel Brunei. Die haben vor kurzem ein neues Gesetz reingebracht, nämlich, dass es Todesstrafe gibt bei Homosexualität. Da hat nicht ein Staat ganz ohne offizielle Regeln oder sonst wie beschlossen, er bestraft Menschen, die er als homosexuell sieht, sondern die haben da Gesetz dazu lassen. Also allen Formen und Regeln, die halt es in dem Staat gibt, sind angehalten worden. Ist man dann der Meinung, dass das dann auf einmal in Ordnung geht, dass ja, wenn wer schwul ist, dann wird halt kommt halt in Gefahr, dass er Todesstrafe kriegt. Na, natürlich gibt es da Kritik. Ich meine, da merkt man, okay, es scheint offensichtlich auch nicht so zu sein, dass Hauptsache es sind formelle Regeln eingehalten werden, wie halt Gesetze zustande kommen. Also das reicht offensichtlich nicht zur Beurteilung von Gewalt. Es geht aber andersrum. Es ist ja nicht so, dass Gewalt dann verurteilt wird oder zum Riesenthema wird oder als ganz illegitim angesehen wird, wenn es Gesetze, wenn es außerhalb der normalen Formen und Gesetze ausgeführt werden. Weil wenn man sich den Kosovo-Krieg und die Bombardierung durch die NATO anschaut, na, was wäre denn da eigentlich das formell Korrekte, das gesetzlich Richtige gewesen? Na, es hätte ein UNO-Mandat gebraucht. Das hat es aber nicht gegeben. Sie haben es trotzdem bombardiert. Ist aber trotzdem nicht so gewesen, dass jetzt auf einmal die NATO oder die EU-Staaten oder die USA plötzlich als Schurkenstaaten dagestanden sind. Oder die Medien ganz generell der Meinung sind, dass das irgendwie illegitime Staaten sind, weil da Gewalt ohne rechtliche Absicherung passiert ist. Also in dem Fall, Gewalt in Venezuela, die offensichtlich stattfindet, kann nicht aus den Gründen der Grund sein, dass es als eine Schurkenstaat gesehen wird. Na, ist es vielleicht auch deswegen, weil in Venezuela, dass Venezuela gegen eine Bevölkerung vorgeht, die offensichtlich ganz was anderes haben will, als das, was die Regierung haben will? Ist es das Problem, dass da Zivilbevölkerung an irgendeiner von Aufstand anzettelt und sie wehrt? Ja, wenn man sich anschaut, was die Türkei gegenüber Kurden und Kurdinnen aufführt, naja, da gibt es natürlich auch Kritik dran, aber so weit, dass man dann sagt, na, das ist so dermaßen illegitim, dass sich die Türkei verabschieden muss, dass da ein Regime-Change braucht, dass man da Sanktionen macht, dass man alles dafür tut, dass dieser Staat, dass da einfach einen Regierungswechsel gibt, das findet da auch nicht statt. Also da scheint auch da nicht offensichtlich, es reicht nicht, gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen, dass man Schurkenstaat wird. Das ist halt die Frage, was bleibt denn dann eigentlich übrig? Wonach beurteilen denn Medien oder andere Staaten die Gewalt, die der Staat so ausführt? Egal, ob gegen andere Staaten oder gegen die eigene Bevölkerung. Es scheint dann doch ja irgendwie was am konkreten Staat zu sein, was die inhaltliche Politik ist, die der Staat hat, für was er die Gewalt verwendet, ob er ganz generell Interessen anderer Staaten verletzt und so weiter. Weil danach kommt es zur Beurteilung, ob man Gewalt in einem Staat verurteilt oder nicht. Und da merkt man, wenn man über Gewalt spricht, dann soll man es sich wirklich nicht so leicht machen und sagen, wenn Gewalt im Spiel ist, dann ist eigentlich schon alles gesagt. Wenn Gewalt passiert ist, dann ist es nicht okay. Weil, so wie ich in dem Beispiel oben hoffentlich erläutert habe, in Wirklichkeit kennt jeder und jede Gründe für Gewalt, die in Ordnung sind, wenn man sich selber verteidigt, wenn viele finden es in Ordnung, wenn Einbrecherinnen von der Polizei eingesperrt werden oder wenn die USA im Zweiten Weltkrieg gegen Nazis kämpft hat. Klar, das sind Extrembeispiele, aber die Position, egal wo Gewalt passiert, da passiert ein Fehler, da ist was nicht okay, da delegitimiert sich was, das ist genauso so eine Extremposition und man merkt, in Wirklichkeit hat die Position keiner. Da muss man ehrlich mit sich sein. Und wenn man dann über solche Situationen spricht, dann sollte man sich über den Inhalt, den Zweck der Gewalt auseinandersetzen. Also keine Ahnung, nur so als Beispiel, wenn es jetzt so ist, dass man sich als linke Person sagt, naja, das Sterben von Flüchtlingen, die Gewalt gegen Flüchtlinge an Grenzen und so weiter, dass man die dadurch kritisiert, dass man sagt, schaut euch einmal an, da wird Gewalt denen angetan. Und damit, wie wir schon gesagt haben, ja, und das ist schon die ganze Kritik, die man dran hat, dann liegt man ein bisschen falsch, weil wenn man davon Rechte oder Konservative überzeugen will, dass das ein Schatz ist, dann muss man denen schon sagen, warum man den Zweck dieser Gewalt für unvernünftig findet. Weil was sagen denn Rechte oder Konservative dann? Ja, es ist natürlich ein bisschen blöd oder schade oder schlecht oder unangenehm, dass man da Gewalt einsetzen muss, aber der Grund dafür, dass man Menschen anderer Nationalität vom eigenen Staat fernhält, der ist schon in Ordnung. Und wenn man sowas schlecht findet, dann muss man den Zweck, den Inhalt, den Grund für die Gewalt kritisieren, sonst kommt man da nicht wirklich weit. Also zusammenfassend, wenn man sich die Frage stellt, ist es denn eigentlich so, dass Venezuela so einen Schurkenstatus hat aufgrund der Gewalt im eigenen Land, und wollte da ein paar Argumente aufgeführt haben, warum das nicht der Grund sein kann. Was auch so ein bisschen eine Frage ist, die ständig umgeht, ist denn Maduro eigentlich an der Wirtschaftskrise, an dem schlechten Zustand der Wirtschaft in Venezuela schuld? Die Frage würde ich mir gern nach dem nächsten Lied stellen, aber vorher spiele ich von Muse das Lied Assassin, weil es ja vorher gerade so um Gewalt gegangen ist. Engelsgeflüster. 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 Jeden ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Esoterik, Politik, Kritik.
Wir diskutieren hier nicht.
Ja, willkommen zurück zu Engelsgeflüster auf der Radiofabrik. Radiofabrik könnt ihr hören auf der Frequenz 107,5 und 97,3 oder wie dem Livestream auf radiofabrik.at. Ja, wie ihr schon gehört habt, im Promo-Jingle von Engelsgeflüster. Engelsgeflüster, eine esoterik-kritische Sendung. Wenn ihr die alten Sendungen von uns anhört, werdet ihr sehen oder nachschaut. Da werdet ihr sehen, dass wir ganz viele unterschiedliche ESO-Themen haben, ESO-kritische Themen. Aber wir haben da so einen ganz, ganz kleinen gesellschaftskritischen Touch. Und deswegen unterhalten wir uns heute über Venezuela, weil der Untertitel unserer Radiosendung Die Ausgeburten ihres Kopfes sind ihnen über den Kopf gewachsen, ist ein Friedrich Engels Zitat. Das war ja, soweit man weiß, ein gewisser gesellschaftskritischer Zeitgenosse. Also insofern passt das Thema ganz gut zu unserer Sendung. Wer sich wundert, warum man nur ich heute zu hören bin, Engelchen Stefan, Engelchen Ruth ist ausgeflogen. Ein zweiter Gruß aus Salzburg. Ja, vorher in unserer Sendung ist es so ein bisschen um das Thema gegangen, warum ist denn Venezuela jetzt in den Medien und von anderen Staaten so als Schurkenstaat deklariert, geht es jetzt irgendwie, und da war die These, naja, es wird oft gesagt, dass es daran liegt, dass da Gewalt gegen die eigene Bevölkerung ausgeübt wird oder Gewalt ganz generell. Und die These vor mir war und die Argumente, dass das nicht wirklich aufgeht, dass das nicht der Grund ist, sondern dass es an einer konkreten politischen Ausrichtung liegt, die eben Chavez und jetzt eben Maduro da in diesem Land durchsetzen wollen. Und die Frage, die man jetzt in diesen nächsten paar Minuten auseinandersetzen will, wie ist denn das, ist jetzt Maduro eigentlich schuld an dieser Wirtschaftskrise? Liest man ja auch öfters einmal, das ist irgendwie, das kriegt man schon mit, der Maduro ist irgendwie so ein linker Politiker und von diesen linken Politiker und Politikerinnen hört man immer, naja, die sind ja gegen diese Wirtschaft, Sozialismus, das kann ja nur daneben gehen und so weiter und so fort. Und Faktum ist ja, in den letzten paar Jahren hat Venezuela massiv höhere Staatsverschuldung gekriegt. Die Inflationsrate ist sehr, sehr hoch. Es gibt eine steigende Arbeitslosigkeit. Das Bruttosozialprodukt sinkt. Und Venezuela tut auch wesentlich weniger Öl fördern. Kann man denn daran ablesen eigentlich, an diesen Fakten, an denen ja auch nicht zu rütteln ist, und an den Verschlechterungen der letzten 3-4 Jahre, dass Maduro eine schlechte Politik macht. Dass es eigentlich so ist, dass man die Regierung austauschen müsste, damit das alles wieder ein bisschen besser läuft. Und wenn man sich das anschaut, Maduro selbst natürlich bringt Argumente, warum er nichts dafür kann. Was kann man da so für Argumente? Na, der sinkende Ölpreis vermasselt er seine erfolgreiche Wirtschaftspolitik. Und die Sanktionen der EU oder der USA, das Einfrieren von Vermögen, das sind auch so Sachen, wo er sagt, naja, die sind nicht gerade hilfreich dafür, dass man vernünftige Wirtschaft auf die Beine stellen kann. Die Opposition sagt natürlich ganz was anderes. Die Opposition sagt sowas wie, Maduro verfolgt genauso wie Chavez vor ihm eine verfehlte Wirtschaftspolitik, Sozialismus, das heißt ja, es gibt viel zu viel Staat und Politik, und die Politik ist gegen die Wirtschaft, da kann ja eigentlich nicht wirklich was Vernünftiges zustande kommen. Und da muss man sagen, diese Auseinandersetzung zwischen Opposition und Regierung, das ist eigentlich überhaupt nichts Venezuela-Spezifisches. Wer sich Wahlkämpfe anschaut, in Österreich, wird merken, da geht es genau im gleichen Stil immer. Wenn irgendwas, die Arbeitslosigkeit steigt oder die Staatsverschuldung steigt, ist immer laut Opposition die Regierung schuld. Die Regierung wird natürlich immer sagen, ne, die Umstände sind schuld, wir haben nur das Beste rausgekriegt. Es hätte ja viel, viel schlimmer werden können. Und wenn dann Medien wie bei Venezuela jetzt konkret auch der Meinung sind, klar, gegen Maduro hat man zu sein, gegen diese Art von Politik zu machen, gegen diese Art von Wirtschaftspolitik, da muss doch jeder vernünftige Mensch dagegen sein. Da liegt dieser Kritik irgendwas, nämlich was inne. Und das ist der Gedanke nämlich, dass wenn was nicht funktioniert, wenn eben Arbeitslosigkeit steigt, Inflation steigt, dann liegt es daran, dass eine verfehlte Politik stattfindet. Dass es eigentlich irgendwie, wenn man es richtig macht, schon gut aufgehen wird, aber diejenigen, die in der Macht sind, die machen Fehler, die versemmeln was. Und das ist irgendwie ein bisschen ein komischer Gedanke, weil das ist ja auch kein Geheimnis. Wenn man sich anschaut, wie Staaten in dieser Welt so miteinander interagieren, wie Wirtschaft funktioniert, wie Import, Export funktioniert, liest man ja eh die ganze Zeit, gerade jetzt im Moment, wo es so um diese Handelskonflikte zwischen USA und China geht, geht es ja immer darum, wie kann man möglichst erfolgreich exportieren, wie kann man eine Wirtschaft im eigenen Land zustande bringen, die effizienter, erfolgreich ist als die Wirtschaft in anderen Ländern. Es geht also immer darum, um Konkurrenz. Naja, und überraschenderweise ist es so, in einer Konkurrenz gibt es halt Gewinner und Verlierer. Das kommt dann in der Wirtschaft, begeht mir den Gedanken eigentlich relativ selten. Aber wenn man sich einen Sprint vorstellt, wo 3-4 Menschen laufen und alle super trainieren, alle total fit sind, egal wie gut die trainieren, klar ist, es gibt irgendwem, der Erster wird und es gibt irgendwem, der Letzter wird. Das ist halt die Sache der Konkurrenz. Und beim Sprint zum Sagen, wenn alle brav trainiert haben und alle auch vielleicht das Gleiche gemacht haben, da hat irgendwer einen Fehler gemacht, naja, das liegt halt daran, dass die gegeneinander konkurrieren. Und da gibt es halt einen Gewinner und einen Verlierer. Und das kann man übrigens auch in die EU anschauen, wenn man sich anschaut, wie der Deutschland sie durchgesetzt hat wirtschaftlich gegen andere Länder, Spanien, Griechenland, Italien. Und da merkt man, da mag man vielleicht auch, wie soll man sagen, da mag man vielleicht auch an der Politik, also Maduro was kritisieren, aber es bleibt ein netter Sport, sich anzuschauen, was wollte er konkret erreichen, was war das Umfeld, was wäre denn eigentlich, was hätte er denn anders machen können? Weil rein das Faktum, dass eine Stadt in der Wirtschaftskonkurrenz verliert, das ist keine Besonderheit in einer Welt, wo Staaten miteinander wirtschaftlich konkurrieren. Da muss man sich anschauen, was der Grund ist. Und das führt uns eigentlich schon zur nächsten Frage, nämlich die Frage, na, wie kann denn eigentlich ein Land wie Venezuela, was über die größten nachgewiesenen Erdölreserven verfügt, eigentlich in so eine Krise schlittern? Und bevor wir uns diese Frage stellen, kommt gleich nochmal das nächste Lied, nämlich Supremacy from Youth. Ja, willkommen zurück zu Engelsgeflüster. Heute geht es um das Thema Venezuela und vor der Musik habe ich mir so ein paar Gedanken, ein paar Argumente dafür geliefert, dass man ja schon feststellen kann, Venezuela jetzt nicht gerade ein Land, in dem es der Wirtschaft so wahnsinnig toll gibt, sprich Wort Arbeitslosigkeit, sprich Inflation, sprich wie viel Erdöl wird denn gefördert im Vergleich zu vor ein paar Jahren und die Frage, reicht es eigentlich, um abzulesen, dass die Regierung, die da an der Macht ist, daran schuld ist und dass ein Austausch der Regierung eigentlich alles zum Besseren wendet. Und die These und die Argumente waren, naja, um das zu behaupten, muss man schon ein bisschen genauer reinschauen, was denn eigentlich die Folge dieser, oder was die Gründe für diese wirtschaftliche Situation sind. Also diese Frage kann man irgendwie zusammenfassen, ist es nicht irgendwie ein bisschen verrückt? Venezuela, habe ich vorher nicht gewusst, ist das Land mit den größten nachgewiesenen Erdölreserven. Also das heißt nicht, dass es das meiste Erdöl produziert und exportiert. Das ist, glaube ich, Saudi-Arabien zum Beispiel, größer, aber es hat eigentlich das meiste Erdöl. Und jetzt will ich die nächsten paar Minuten vielleicht ein bisschen über diesen Widerspruch, über dieses Rätsel da kurz sprechen und genau, was man da vielleicht ein bisschen drüber lernen kann. Also Venezuela, ja, seit Anfang des 20. Jahrhunderts, also schon seit mehr als 100 Jahren, spielt Erdöl in Venezuela eine Rolle. Seitdem hat es eine wichtige Rolle dafür, wie diese Wirtschaft funktioniert. Beispiel im Jahr 2005, da hat Erdöl 4/5 der Exporterlöse ausgemacht. Sprich, die ganzen Devisen, also alles, was an ausländischen Geld, was Venezuela erwirtschaftet hat, zu 4/5 aus dem Export von Erdöl. Und 2014, wie war das da? Was war da eigentlich so ein Barrel Öl? Barrel ist so ein Fass, das ist so ein ganz beim Erdöl so eine Mengenangabe wie Liter, wie viel das jetzt genau ist, weiß nicht, ist ja ganz egal. Aber Barrel Öl 2014 hat nur so einen Wert gehabt über $100 und 2016, 2 Jahre später, ist es hat es den Tiefstand gehabt von $26. In den letzten 2 Jahren war so ein Barrel Öl so um $60. Also was man merkt, hoppla, das kann man schon mal feststellen, wenn ein Land 4/5 der Exporterlöse über Erdöl macht und der Preis vom Erdöl vom 100 auf $60, also fast die Hälfte, beziehungsweise dazwischen nur mal fast auf ein Fünftel fällt, dann wird es wahrscheinlich mit dieser Art von Wirtschaft, die auf Erdöl und den Export von Erdöl so festgelegt ist, also so fokussiert ist, das wird mit der Wirtschaft was machen. Und der Hinweis auf das dass Erdöl in Venezuela schon seit 100 Jahren gefördert worden ist, so irgendwie heißen, das ist jetzt auch nicht unbedingt was, was jetzt irgendwie Chavez oder Maduro erfunden haben. Aber warum ist das eigentlich so wahnsinnig wichtig, dieser Export? Warum sagt man nicht, naja, wird halt weniger Erdöl exportiert, haben die selber mehr? Naja, je weniger Erdöl exportiert wird, deswegen desto weniger Devisen werden erwirtschaftet. Was soll das heißen? Naja, wenn Venezuela im Ausland Erdöl verkauft, dann bekommt es Dollar zurück. Und warum ist Dollar jetzt für so ein Land wie Venezuela wichtig? Die haben ja ihre eigene Währung, Bolivar. Naja, weil dadurch, dass die Wirtschaft so auf Erdölexport ausgerichtet ist, gibt es sehr wenig produzierende Industrie in dem Land. So heißen die ganzen Importe, besonders Medikamente oder Nahrungsmittel, müssen importiert werden. Und der Import funktioniert nur dann, wenn in Venezuela Dollar zur Verfügung stehen. Weil, und das ist auch im Allgemeinen so, da geht es den allermeisten Ländern so, wenn man importiert, braucht man ein Weltgeld und nicht das eigene. Also die meisten Länder, wenn sie nicht irgendwie über Weltgeld verfügen, wie China, Japan, die EU mit Euro oder die USA, müssen sie erst ein Weltgeld erwirtschaften, damit sie dann auch importieren können. Naja, und wenn dann natürlich so ist, dass wesentlich weniger Devisen zur Verfügung stehen für den Import, naja, dann schaut es ein bisschen schlecht aus für die Bevölkerung. Ist es also sowas wie, naja, das Problem wäre auch passiert, wenn es Chavez und Maduro nicht gegeben hätte. Also einen Unterschied gibt es schon, weil Chavez hat ja diese bolivarische Revolution ausgerufen und da bis zu ihm war es halt so, naja, die Erdöleinnahmen sind halt nur einen kleinen Kreis zugute gekommen, also ausländische Industrie, dann halt denen, die explizit am Erdöl Export teilgenommen haben, auch da Arbeiter, Arbeiterinnen, die halt da unterwegs waren und dann halt ganz viel Bevölkerung, die eigentlich total irrelevant war, weil es einfach keinen Reichtum produziert hat, weil es keine Arbeitsplätze für diese gegeben hat. Und Chavez und Maduro haben dann gesagt, das ändern wir. Wir wollen, dass die Leute in Arbeit kommen und haben dann die Erdölnahmen ein bisschen umgeleitet, nämlich in Sozialausgaben, in Bildung, in Medizin und so weiter und so fort. Was dann natürlich auch bedeutet hat, dass die Erdölindustrie zusätzliche Aufgabe gekriegt hat. Bis jetzt war es nur zuständig, Gewinne zu erwirtschaften und selber sie die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Jetzt ist es auch dazu geworden, dass sie die Bevölkerung positiv erhält. Und das klingt ja im ersten Moment ganz nett, aber zum Beispiel die Welt, also die Zeitschrift, also das Medium, sagt sowas wie, Zitat, aber die folgenreichste Entscheidung trifft er, also Maduro, Chavez, nach dem Ende der Proteste. Chavez zweigt Geld aus dem Ölexport ab, um Lebensmittel zu subventionieren und Getreue zu bereichern. Ist das Volk versorgt, so sein Kalkül, begehrt es nicht mehr auf. Und dann ist so eine Kritik so. Wenn man sowas wie Erdölindustrie dafür vernimmt, um die Leute Bildung und Nahrungsmittel zur Verfügung zu stellen, dann ist klar, dass da alles daneben gehen muss. Und das Traurige ist, es ist ja nicht ganz falsch. Weil was passiert denn, wenn in so einer Situation, wo die Ölpreise sinken, ja, dann ist schon mal das Problem, dass Erdölindustrie, die vorher nur für Reichtumsvermehrung und für die Aufrechterhaltung der eigenen Infrastruktur da war, jetzt soziale Aufgaben zu erledigen hat, das beim Sinken vom Erdölpreis sehr schwer leisten kann. Na, was macht so ein Staat dann wie Venezuela? Der nimmt auch Kredite auf. Und Kredite hat er einiges bekommen. Na klar, weil die haben Kreditinstitute gesagt, naja, Erdöl haben sie. Also da kann man, verlangen wir vielleicht ein bisschen mehr Zinsen als sonst, aber Kredite geben wir her. Ja, und was passiert dann, wenn es dann so weitergeht? Na, man muss mehr Zinsen zahlen. Und so ist ja die Staatsverschuldung gestiegen. Und wenn dann sowas wie Sanktionen dazu kommen, wenn es dann so ist, dass man nur viel schwieriger einen Dollar kriegt, na, dann geht es in Richtung Staatsbankrott. Und so kommt es halt zu der Situation, dass wenn keine Dollar mehr verfügbar sind, man diese Sozialausgaben zurückfährt, keine Importe mehr leisten kann und so weiter und so fort. Also, was halt schon das Problem ist, Venezuela war Erdölstaat. Dann hat es eben Maduro und Chavez gegeben, die haben gesagt, naja, ja, das sind wir im Moment, aber wir wollen was anderes werden. Und haben gesagt, naja, wir wollen uns mittels unseres Status als Erdölstaat aus dem lösen. Und das ist ja der Widerspruch, der sich da irgendwie durchgeschlagen hat. Sprich, deren Sozialismus war, Exporte dafür zu nutzen, einen Sozialismus durchzuführen. Also ganz normale Instrumente des Kapitalismus, Import, Export, Kredite, dafür zu nutzen, um der Bevölkerung was Gutes zu tun aus ihrer Sicht. Und da merkt man irgendwie, da beginnen die einen Fehler. Weil sowas wie Kredite, Bruttosozialprodukt, Import, Export, Welthandel und so weiter, Arbeitsplätze, das sind keine neutralen Instrumente, die man auch für Gutes und Schönes verwenden kann. Es sind eben Instrumente in der Staatenkonkurrenz. Und die schlagen dann halt zurück. Und das ist halt das, was man so sympathisch das so eine Politik erscheinen mag, Venezuela kritisieren muss. Diese Verharmlosung, diese Art von Wirtschaft auch gegenüber die eigene Bevölkerung. Weil was wird die sagen, möglicherweise? Nein, Sozialismus, eine andere Art von Wirtschaft funktioniert nicht. Man muss offensichtlich knallhart die eigene Bevölkerung auspressen und irgendwie wirtschaftlich erfolgreich sein, sonst geht man zugrunde. Anstatt dass man halt aufzeigt, solange man so eine Art von Wirtschaft hat, wo Unternehmen Profit machen müssen und so weiter und so fort, was um Geldproduktion geht, um Reichtumsvermehrung, solange man das macht, fängt man sich halt Widersprüche ein, die man nicht einfach so los wird. Also das kann man ja am Beispiel Griechenland auch ganz verfolgen. Und jetzt nur so als kleiner Nebenbemerkung, es ist jetzt da nicht so, dass es die bösen USA und den Westen gibt und die guten Russland, China und Kuba, die dann irgendwie jetzt Venezuela unterstützen. Nämlich, Zitat Wikipedia, in den Jahren 2017, 2018 brachten nur 40% der Ölverkäufe Deviseneinnahmen. Die restlichen Verkäufe dienten reinen Schuldendienst am Russland und China sowie als Entgelt für am Kuba für dessen Dienstleistungen im Land. Also Russland und China und Kuba, die haben nicht einfach was hergeschenkt, sondern die verlangen was dafür. Genau. Jetzt ist im Grunde genommen unsere Zeit dann eh schon fast vorbei. Was ich noch gerne machen würde, ist Ankündigungen und Hinweise. Also was ist zum Beispiel, wenn das Thema Lateinamerika interessiert, es gibt das Solidaritätskomitee Mexiko-Salzburg, solinetz.at, die setzen sich mit damit auseinander, inwiefern man jetzt irgendwie solidarisch mit lateinamerikanischen Staaten sein soll und ähnliches. Oder Bewegungen. Oder einfach mal anschauen, was da an Repression gibt und Co. Wenn solche Diskussionen über sowas interessiert, dann sollte man mal auf deren Homepage solinetz.at schauen. Da gibt es sicher Situationen, wo man viel diskutieren kann. Auch Ankündigungen für Veranstaltungen. Es gibt das Singing Lecture vom Corey Dolgan, der war schon mal in der Academy Bar, nämlich am Freitag am 10.05. um 18 Uhr im Volksheim. Also das ist im Jazzit da im Garten in der Elisabethstraße 11. Mehr Infos gibt es auf solicafé.at. Es gibt für das Wochenende Freitag, Samstag, 10. und 11. Mai in München Auswärtstermin, nämlich da kann man sich engagieren gegen den 1000-Kreuze-Marsch in München. Also da kann man sich einsetzen für das Recht auf Abtreibung. Mehr Infos auf mollysbg.wordpress.com. Und es gibt dann nur zwei Veranstaltungen am 14.05. Der eine ist über einen Vortrag, wo die Zeit Urlaub macht, antifaschistische Interventionen gegen Geschichtsrevisionismus und rechte Traditionspflege. Eben Dienstag, 14. Mai, 18 Uhr auf der Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät. Einfach da noch googeln. Und eine ebenfalls am 15.05. um 19 Uhr im Shakespeare vom Friedensbüro, eine Veranstaltung mit Martin Balloch. Da sollte man sich vielleicht anmelden. Der Eintritt ist frei. Einfach auf der Homepage vom Friedensbüro schauen. Ja, und damit beende ich auch schon wieder diese Sendung. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr die alten Sendungen anhören wollt, einfach Blog Radiofabrik Salzburg Enges Geflüster suchen oder auf der cba.fao.at schauen. Wie üblich, wenn ihr Kritik, Einwände und ähnliches habt, postet es vielleicht einfach auf dem Blog oder schickt es am einfachsten eine E-Mail an engelsgeflüster666@gmail.com. Ja, und damit möchte ich mich bei euch verabschieden und ich wünsche euch viel Spaß mit den Punkern, die dann in 2-3 Minuten drankommen. Viel Spaß und jetzt noch Musik. Zuerst das Lied Survival von Muse und wenn es nachher ausgeht, nur Take a Bow. Also ich tue mich quasi vor euch verneigen fürs Zuhören. Viel Spaß. Ciao, ciao.